Eins, zwei, drei. Das war voll der armselige Clap bei mir, aber egal.
Ich habe immer meine schöne Clap-Büchse. Warum sind Claps eigentlich wichtig?
Zum Schneiden.
Wollen wir das den, müssen wir das den, nee, das müssen wir den Hörern nicht erklären. Wir sind ja auch nicht bei einem Workshop für angewandte Schnitttechnik, sondern bei einem ganz besonderen Podcast, nämlich dem Flimmerkasten. Hallihallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Hier ist der Jan.
Und hier ist die Antonia. Wir sind jetzt schon bei Ausgabe Nummer 8. Wir gehen aufs erste tolle Jubiläum zu.
Wir müssen eine Party feiern, auf jeden Fall.
Das oh ja.
Führt keinen Weg dran vorbei. Wir werden feiern. Ich weiß noch nicht genau wie, aber es wird großartig. Ihr könnt uns ja Vorschläge schicken.
Wie wir feiern sollen? Mhm. Ich möchte bitte, dass in jedem Vorschlag das Wort Orgie vorkommt.
Mindestens.
Anders wird es nicht angenommen.
Genau. Und obsessiv vielleicht auch noch. Aggressiv, nicht unbedingt, aber...
Nee, muss nicht, aber Orgie, obsessiv finde ich gut.
Obsessiv. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein paar Namen einfügen, wen wir damit alles dazu einladen. Und dann wird das großartig. Obsessiv und orgiös oder so. Gibt's das Wort überhaupt?
Orgiös, ich glaube, das gibt es überhaupt
nicht. Aber gerade erfunden.
Ein sehr schönes Wort, ja.
Okay. Ja, wir haben in der letzten Woche über Filme mit Brad gesprochen. Ich bin immer noch ein bisschen stolz auf mein bescheuertes Wortspiel auf dem Blog. Ich habe World War Brad geschrieben. Und das,
ohne Witz, ich habe aber bestimmt 10 Minuten gefeiert. So in mich
so lange?
Ja, oh ja, ich fand's großartig, World War Brad.
Sehr gut. Und heute sprechen wir über was anderes ein bisschen. Ich habe immer festgestellt, dass vor allem im Sommer es so ein bisschen mangelt an neuen, wirklich ernsthaft sehenswerten Kinofilmen. Also, dass das Kino so ein bisschen verwaist. Nicht nur, dass keine Zuschauer reingehen, weil es ist eigentlich vollkommen nachvollziehbar, wenn draußen die Sonne scheint und es sind abends noch irgendwie 30 Grad, dann setzen sich wesentlich weniger Leute ins Kino rein. Und bleiben lieber draußen sitzen. Hier bei mir zu Hause ist es so, dass dann gegrillt wird. Also die ganze Stadt riecht dann wie eine einzige Bratwurst. Eine einzige, sehr, sehr leckere Bratwurst übrigens. Aber ins Kino zieht es irgendwie nicht so viele rein. Und das haben die Firmen, die Produktionsfirmen, die Studios relativ schnell gemerkt und reagieren da entsprechend drauf, dass es dann den typischen Sommerfilm gibt. Das heißt, es kommen mit Absicht eh nur Filme, die kein Mensch so richtig sehen möchte. Also es gibt dann so den 10.000. Teil irgendeiner komischen Comedy-Reihe, irgendein komisches Familienfilmchen mit unmöglichen Kombinationen an Schauspielern, und das sind alles so Filmchen, die man nicht sehen muss. Es sei denn, man fliegt vielleicht 12 Stunden im Flugzeug oder so. Das, also Flugzeug und Sommerfilme sind so ungefähr eine Schublade. Und mir als Menschen, der sehr, sehr gerne ins Kino geht, egal was für ein Wetter draußen ist, mir geht das auf die Nerven. Das finde ich unmöglich.
Und es gibt ja auch immer den einen Sommer-Blockbuster. Also da haben sich irgendwie alle Studios drauf geeinigt. Es gibt immer nur einen Film, der sämtliche Kinozuschauer im Sommer wegsnackt. Ich denke, das wird in diesem Jahr der neue Johnny Depp-Film sein, der ja auch in bekannter Fluch der Karibik-Besetzung daherkommen wird. Ja. Also mit Bruckheimer als Produzenten, Johnny Depp und viel Kajal. Mhm. Diesmal nicht in der Karibik, sondern im Western-Setting. Ich denke mal, das wird so in diesem Jahr der Sommerfilm sein.
Das glaube ich auch, ja. Und auch Gore Verbinski hat ja oft bewiesen, dass er das eben auch kann, irgendwie mit solchen nicht zu sehr in die Tiefe gehenden Sachen da zu unterhalten. Und das kann gut sein, dass das funktioniert, aber bei mir dann eben nur eine Woche, weil ich nämlich den Film ja, nachdem ich ihn gesehen habe, nicht den ganzen Sommer über gucken möchte. Und was guckt man dann? Ich habe das vor ein paar Jahren schon gemerkt und voller Erstaunen festgestellt, dass das eine sehr gute Alternative sein kann zum ins Kino gehen. Gerade heute habe ich das wieder so gemacht, nämlich Serien gucken.
Es ist unfassbar,
was da in den letzten Jahren passiert ist und auch noch in den nächsten Jahren passieren wird. Es gibt wirklich unfassbar viele Serien. Ich glaube, HBO hat für die kommende Saison allein 150 Serien, also Piloten, in Auftrag gegeben, von denen vielleicht allerhöchstens ein Viertel oder so auch wirklich eine Serie dann wird, von denen wir dann hier in Deutschland überhaupt nicht zu sehen kriegen, weil es wahrscheinlich keinen Mensch interessiert.
Ja, aber da kannst du ja von ausgehen. Also ich denke mal, von diesen 150 Sachen, das ist ja so das übliche Vorgehen, dass da erstmal unheimlich viele Piloten plus 5 Folgen, glaube ich, produziert werden. Dann wird geguckt, kommt's an oder nicht. Dann hast du da vielleicht 10 von, die es tatsächlich mal irgendwie ins Kabelfernsehen in Amerika schaffen. Und wenn wir da eine davon bekommen, dann haben wir Glück gehabt, aber wenigstens wurde da vorher schon sortiert. Das heißt, das, was kommt, ist einigermaßen akzeptabel.
würde ich auch so sehen. Und was ich besonders schön finde, dass ich festgestellt habe, dass man, um Fernsehserien zu sehen, gar kein Fernsehen mehr braucht. Also ich habe mich vollkommen distanziert von diesem Medium, denn es ist voll mit komischen Sachen, die ich gar nicht sehen möchte. Werbung. Beispiel. Unerträglich. Ja. Ich kann gerne mal so ein typisches Fernseherlebnis von mir beschreiben, was sich immer wieder und wieder auf dieselbe Art abspielt. Ich denke mir, ach, heute ist es mal wieder soweit. Ich habe mal Lust, ein bisschen Fernsehen zu glotzen. Ich setze mich vor die Kiste, brauche ungefähr 20 Minuten, um was zu finden, was mich interessiert. Das läuft dann ungefähr gefühlte 20 Sekunden und dann kommt Werbung. Und dann habe ich schon keine Lust mehr und schalte das Ding ab. Selbst wenn was kommt, was mich interessiert, es ist unerträglich. Und ja, dankenswerterweise gibt es genug Alternativen zum Fernsehen, um Serien zu gucken.
Ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also das Einzige, was ich wirklich regelmäßig noch im Fernsehen gucke, einfach weil es so eine Unterhaltung ist, wenn du halt abends gerade mal nichts anderes zu tun hast, sind halt so die üblichen Cartoons, ne? Immer mal Simpsons reingucken oder Family Guy oder bei SpongeBob bleibe ich auch, ich gebe es zu, dann und wann beim Abendbrot mal hängen. Aber ansonsten hat sich auch mein Guckverhalten total geändert. Also ich weiß, früher war ich total das Serienmädchen und habe wirklich so von Woche zu Woche gefiebert. Ne? Da wusstest du ja auch noch nichts von Online-Episoden-Guides und da war es auch so ziemlich Wumpe, in welcher Staffel man in Amerika war. Das hast du hier nicht mitbekommen. Ich weiß, ich habe jede Woche aufs Neue, habe ich irgendwie auf die neue Voyager-Folge hingefiebert, Akte X war genauso, da war ich ja auch gerade noch irgendwie so ein gutes kleines Mädchen in der Schule und da hast du jede Woche irgendwie geguckt, dass du die neue Akte X-Folge irgendwie kriegst. Und mittlerweile ist es wirklich so, ich brauche wenigstens so eine Staffel, ne, in die ich sozusagen zurücklege, weil wenn mir die Serie wirklich gefällt, dann möchte ich das mal 3 Tage exzessiv gucken, praktisch wie einen guten Film, nur ein bisschen aufgeteilt, aber ich möchte die Story einfach kompakt kriegen. Ich will nicht mehr 10 Wochen warten, ehe ich dann komplett ein Ding mal habe.
Ja, und das habe ich ja ähnlich gemacht, nur das rächt sich irgendwann. Also zum Beispiel habe ich es bei den Simpsons gemerkt. Ich habe irgendwann mal in einem völligen Wahn irgendwie, glaube ich, in einer Woche, glaube ich, vielleicht war es auch weniger, alle Folgen geguckt, die ich finden konnte, und zwar auch in der entsprechenden Reihenfolge. Und war dann eben ratzfatz am Ende und habe mich dann sofort auf die nächsten Folgen gestürzt der amerikanischen Serie, die ja immer so ein gutes Jahr im Vorlauf dort im Fernsehen laufen, bevor sie dann auch synchronisiert, übrigens sehr, sehr gut und raffiniert synchronisiert, bei uns dann landen. Also irgendwann ist man trotzdem wieder an dem Punkt, wo man jede Woche drauf warten muss, dass die neue Folge kommt. Also zum Beispiel auch jetzt, gestern ist im amerikanischen Fernsehen und auch über einige Kanäle, die wir hier sozusagen abrufen können, die neue Staffel von Dexter gestartet. Dexter ist eine ganz großartige Serie, um das schon mal vorwegzunehmen. Und das ist die finale Staffel, das heißt, da ist vorher schon tierisches Drama angesagt. Das soll also tatsächlich die absolut letzte Staffel von dieser Serie sein. Und da hat am Sonntag hat's angefangen, gestern, jetzt von hier aus gestern. Und ich habe sie gerade gesehen, die erste Folge, und kann nicht fassen, dass ich schon wieder jetzt eine Woche warten muss, nachdem ich ein halbes, dreiviertel Jahr warten musste. Und das funktioniert trotzdem noch.
Ja, das ist natürlich bitter. Aber ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so hatte, dass ich da wirklich auch up-to-date war. Ich glaube, es war bei Fringe, was ich enorm gut fand. Also Fringe hat mich damals wirklich gehypt. Das war die letzte Fernsehserie, die J.J. Abrams gemacht hat. Die in ganz krasser Abrams-Manier dann irgendwann absolut absurd und skurril wurde. Auch wieder so ein Effekt, da kann ich dann auch später noch mal ein bisschen mehr erzählen. Da bin ich dann halt auch irgendwann ausgestiegen.
Ja, ich auch.
Ich habe nicht mehr weitergeguckt, aber das war tatsächlich so der Effekt, da habe ich auch so von Woche zu Woche hingefiebert, weil es auch so einen staffelübergreifenden Storybogen einfach gab. Und da habe ich echt jeden Abend dann geguckt, ach guck mal, kann man es jetzt schon sehen, ist es jetzt schon da, und ach Gottchen, ja, war das ein Drama.
Solche Serien, also irgendwann hat es plötzlich mal angefangen, dass es dann sogenannte Seriensensationen gab. Das war so ein Wort, was irgendein Privatsender, ich glaube ProSieben hat sich dieses Wort eingefallen lassen, um das zu bewerben. Ja. Und ich glaube, das hat mit Lost angefangen. Damals, dass bevor überhaupt irgendwas kam, bevor man überhaupt wusste, was das ist, gab es immer nur so kurze Teaser, die mitten im Programm kamen, wo eben dieser berühmte Schriftzug da einfach nur übers Bild fährt und dann steht da irgendwie bald oder so. Also kein Mensch wusste vorher so richtig, was das eigentlich ist, und das hat natürlich enorm die Spannung angehoben, oder man hat überhaupt nicht kapiert, was das ist. Und ich glaube, im Zuge der Werbekampagne zur Lost-Serie, dass die dann hier in Deutschland gestartet ist, da wurde dieses Wort Seriensensation erfunden. Und dann wurde dieses Prädikat auf allen möglichen Scheiß draufgeklebt. Ich weiß, dass es danach, relativ kurz nach Start von Lost, gab es eine Serie, da ging es um irgendwelche urzeitlichen Tiefseemonster. Ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß.
Das war auch so eine typische Sommerserie. Ja. Die ging nämlich, glaube ich, nur 12 oder 13 Folgen.
Ja, genau. Und da wurde tatsächlich beworben mit nach Lost die nächste Seriensensation aus den USA. Und es war so lahm. Es war so unspannend. Die Viecher, die man vielleicht hätte sehen können, die sahen vielleicht gut aus, aber man hat ja nichts gesehen. Das ist ja auch immer das, dass du also in diesen Trailern für die Pilotfolge da irgendwie super Effekte siehst, dass diese Viecher erstmal total klasse aussehen, aber dann kannst du wahrscheinlich bis auf die letzten 2 Minuten der letzten Folge warten, dass du das überhaupt zu Gesicht kriegst, und dann ist man irgendwie ganz schnell wieder enthyped irgendwie.
Ja, und das muss ich wirklich sagen, also das ist ein Trend, der jetzt zum Glück, wie ich finde, weil eben ich denke, es ist durch Serien wie Game of Thrones und The Walking Dead gekommen, die wirklich qualitativ hammerhochwertig sind. Es gab vor 4, 5 bis vor 2 Jahren diesen Trend, also diese typische Miniserie zu produzieren. Und die hat dir vorgegaukelt, unheimlich hochwertig gemacht zu sein. Also das war diese komische Tiefseeserie, hieß es nicht sogar irgendwie Abyss oder keine Ahnung.
Ich weiß es irgendwie wirklich
so
nicht hieß mehr.
Es war so eine, es gab diese Serie mit den Visitors, die, glaube ich, vorletztes Jahr kam, ebenfalls auf ProSieben, auch angesetzt auf eine Staffel, ganz klar, super schlecht gemacht. Dann gab es, die Visitors war sogar die Serie von Steven Spielberg.
Nee, das war Taken, glaube ich. Man kommt schon wieder durcheinander. Taken war auch sowas Schlimmes.
Und Visitors
war jetzt, das ist sogar, zumindest gab es ja eine zweite Staffel, die ich dann aber nicht mehr geguckt habe. Und bei diesen Serien, und fällt mir auch ein, Terra Nova zum Beispiel, ist übrigens ein absolut großartiges Buch, muss ich dich nur mal sagen. Und da habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, das gibt's jetzt als Serie. Dachte ich, ja, das kann funktionieren, das fetzt. Und dass diese, das sind Serien, die feuern in der Pilotfolge sozusagen irgendwie mächtig Gänsehauteffekte ab und Explosionen und Action ohne Ende. Und dann werden sie ganz seicht plötzlich. Ab der zweiten Folge von Terra Nova zum Beispiel hat man gesehen, wie schlecht die Kulissen plötzlich aussehen, wie also die Dialoge waren unmöglich, und auch was dann handlungstechnisch passiert ist, war jenseits von ferner liefen, also im Vergleich gerade zu dieser super epischen, wahnsinnig spannenden Pilotfolge, war die zweite Folge die reinste Seifenoper und hat in ihrer Inszenierung und Ausführung fatal an, sagen wir mal, so Raumschiff Enterprise-Folgen erinnert, die so in ihrer Ausstattung ja jetzt auch nicht immer so wahnsinnig geglänzt hatten.
Ja, aber das war wirklich das Konzept der Serien. Also ich nenne das auch gerne immer so das Junkfood der Serienunterhaltung, weil es ist letztendlich unterm Strich, ich meine, für einen Otto-Normalverbraucher kostet das trotzdem eine enorme Summe Geld, sowas zu machen, aber es war so ein bisschen Beschiss am Verbraucher, weil es sah nett aus, aber unten drunter war alles nur Plastik.
Ganz genau.
Ja, also das ist einfach nicht schön, und ich bin ganz froh, dass diese Nummer jetzt abgenommen hat, weil es gab ja streckenweise, da hast du ja nichts anderes mehr gesehen auf den privaten Sendern, weil sie die natürlich auch unheimlich günstig einkaufen konnten. Es wurde halt, wie du sagst, bombastisch beworben. Die hatten eben auch durch diese massive Werbung, hatten die ihre Quote mit den Dingern, und viel falsch machen konnten sie auch nicht, denn nach einem halben Jahr oder nicht mal ein paar Monaten war das Ding ja auch gegessen. Hat genau. Keinen Hahn mehr nach gekräht.
Ich weiß noch, bei der ersten Staffel von The Visitors gab es ziemlich genau bei der Hälfte eine sehr, sehr große, spektakuläre Explosion. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment gedacht habe, hier geht gerade, glaube ich, gerade das Budget für die nächsten Folgen flöten. Und genau so war es auch. Also so, das ist einfach schade, wenn das so vorhersehbar ist. Und was diese ganzen Serien auch gemeinsam haben, ist, dass sie 1 oder 2 Schauspieler haben, die man aus anderen Serien kennt. Also zum Beispiel, speziell bei The Visitors ist eine der Hauptdarstellerinnen aus Lost mit dabei, die eine völlig andere Rolle spielt, die man überhaupt nicht so erkennen möchte oder erkennen mag. Und man erkennt sie wieder und denkt sich vielleicht, oh ja, die hat mir ja bei Lost so gut gefallen. Das war übrigens die Blonde, ich vergesse den Namen der Schauspielerin immer, das war die blonde Böse, die bei Lost in dem zweiten gefakten Dorf da irgendwie noch mitgelebt hat. Die rechte Hand von dem einen.
Ich weiß, wie du meinst, aber ich habe keine
Ahnung, wie sie heißt. Die hat so einen eisigen Blick drauf, und die, und da denke ich, kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich die sehe, aber eben gerade bei The Visitors waren das eher weniger gänsehautlastig. Die hätte die böse Alien-Königin spielen sollen, fällt mir da gerade ein. Das hätte vielleicht was gebracht. Aber naja, egal.
Ich glaube nicht.
Und was auch sehr, sehr in ist bei, du hast vorhin Fringe erwähnt, dass in Serien immer mal auch ältere Schauspieler, also die früher sehr große Zeiten hatten, so Alterwürdige, die jetzt nur noch auf den großen Bühnen stehen und Theater spielen, also dass die sehr gerne benutzt werden. Also gerade bei Fringe gibt es Leonard Nimoy, der ein oder zwei Auftritte hat, aber seine Figur spielt eine zentrale Rolle. Und auch der Professor ist kein unbekannter Schauspieler. Also ich kenne ihn zumindest als Denethor aus Herr der Ringe, der Truchsess von Gondor, genau. Der spielt da eine der Hauptrollen bei Fringe und ja, das
ist sehr gut übrigens. Und auch das ehemalige Sternchen aus Dawson's Creek.
Aha, ist das so?
Ja, ja. Ja, hier, wie heißt er denn? Peter Bishop.
Also ach so, heißt, die Figur, die ja. Okay, ja. Dawson's Creek habe ich nicht geguckt, deswegen war das vielleicht
wie heißt
nicht so.
Er denn? Joshua Jackson oder so? Oder?
Joshua Jackson, okay.
Joshua irgendwas. Der war jedenfalls bei Dawson's Creek früher. War damals noch so ein bisschen pummelig und pickelig, der bei Fringe war unheimlich nice.
Das stimmt. Also ich würde das so sehen. Also von pingelig und pummelig war er, pickelig und pummelig war er auf jeden Fall weit entfernt. Und auch jetzt in der neuen Staffel von Dexter, also Staffel 8, die dann vielleicht irgendwann hier mal auch in Deutschland im Fernsehen kommt. Da spielt auch eine sehr bekannte Schauspielerin mit. Ich sag's mit Absicht jetzt nicht, es ist ein bisschen gemein, das wäre jetzt ein bisschen fies, das zu spoilern und so.
Ja, wir wollen ja auch nicht so viel spoilern.
Spoilern ist auch so ein Stichwort, was Serien angeht. Das ist nämlich eine ganz, ganz schlimme Sache. Und ich weiß, dass
das geht gar nicht.
Ich musste,
also bei Filmen ist es schon schlimm, aber bei Serien macht es Menschen echt hassenswert, ja, für eine kurze Zeit.
Auf jeden Fall. Ich habe in meinem bekannten Kollegenkreis und Freundeskreis unter schwerste Strafe gestellt, mir irgendwas über irgendwelche Serien zu erzählen, die ich gerade gucke und die vielleicht der ein oder andere Kollege auch mitguckt. Also es darf einfach nicht sein. Und wir haben Respekt. Es hat bis jetzt ganz gut funktioniert.
Schön. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon relativ abstrakt über Serien gesprochen. Ich würde sagen, wir picken uns mal ein paar raus. Und zwar würde ich da chronologisch vorgehen. Vielleicht gucken wir mal so eine Serie aus der Vergangenheit, also entweder absoluter Trash oder absolutes Gold. Was hast du früher gesehen?
Schwierig. Also früher, also jetzt ernsthaft, früher hatten wir bei uns zu Hause hatten wir zwar einen Fernseher stehen, der aber keinerlei Zugriff zu Kabelfernsehen oder Satellitenschüssel oder sowas hatte. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin ein Kind der 90er, kann man sagen, und dann auch noch im Osten. Das heißt, vor 1990 gab es sowas wie Privatfernsehen bei uns nicht. Wir hatten,
ja, das stimmt wohl.
Wir hatten drei, ja, Sender und die, also jetzt im Nachhinein betrachtet, kam da genug Scheiß, das muss ich mal sagen. Also die haben eigentlich vollkommen ausgereicht, diese drei Sender. Und was kam denn nur? Was habe ich denn nur? Ich erinnere mich an einen Mehrteiler, den habe ich neulich übrigens mal wieder gesehen, Das Geheimnis der Sahara. Das weiß ich, habe ich gesehen mit Ben Kingsley und Andy McDowell in den Hauptrollen. Das war so eine völlig verrückte Abenteuergeschichte um einen geheimnisvollen Berg, der in der Sahara steht, und aus irgendeinem Grund wollte ein Forscher, der so ein bisschen wie so der ungeliebte Zwillingsbruder von Indiana Jones aussah, aber weit weniger auf dem Kasten hatte, der musste dahin, um eben das Geheimnis dieses Berges zu lüften. Und dann wurde das ziemlich schnell absurd mit so Außerirdischen, aber es hatte einen unheimlich schönen Stil und es war so ein richtig fettes Wüstenabenteuer, so richtig mit Reiter, die sich gegenseitig verfolgen, mit irgendwie so diese typische Sarazen-Outfit, also mit Schwertern und Oasen und was weiß ich nicht alles. Also richtig, richtig cool. Das Einzige, was mich jetzt beim Wiedermalgucken genervt hat, war die Musik von Ennio Morricone. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Mann,
wow,
mich mit seiner Musik so unfassbar nerven kann. Es ist erstaunlich, aber er hat es geschafft. Das weiß ich noch, dann gab es eine Serie, die hieß, wie hieß denn die, Alaska Kid. Das war so ein richtig klassisches Abenteuerding, Goldgräbergeschichte da in Alaska, mit allen möglichen Sachen, die da dazugehören. Wir bauen eine Hütte im Schneesturm, wir werden von Bären angegriffen und so weiter. Also das war richtig spannend und ich weiß noch, dass meine Eltern nicht wollten, dass ich die Simpsons gucke im zarten Kindesalter. Die fanden das nicht gut.
War bei mir übrigens ähnlich. Meine Eltern fanden die Simpsons total fürchterlich.
Ja. Ich weiß nicht genau warum, aber es war so. Und stattdessen habe ich eben, das durfte ich eben gucken, Alaska Kid durfte ich gucken. Das weiß ich noch. Und Traumschiff Enterprise. Also da war mein Papa Gott sei Dank war der selbst als Kind so ein bisschen Enterprise-affin gewesen. Das ging nämlich tatsächlich auch in tiefsten DDR-Zeiten, dass man Raumschiff Enterprise gucken konnte mit Captain Kirk und Spock. Und deswegen hat mein Papa mir sozusagen erlaubt, das auch zu gucken. Das waren so die Serien, die ich in der Kindheit geguckt habe, mal abgesehen natürlich von sowas wie Biene Maya und diese ganzen Zeichentrickdinger, die da ja dann relativ fix, wie gesagt, nach der Wende dann auch bei uns im Fernsehen liefen. Dann in dem Alter habe ich was anderes geguckt, und zwar einmal gab es eine Serie, die irgendwie noch auf einer Story und auf vor allem auf entsprechenden Entwürfen von Jim Henson basiert hat. Das waren die Dinos. Das waren damals, glaube ich, absolut spektakulär. Man hat nämlich quasi so eine Serien-Sitcom-artige Sache da mit Dinosauriern, die halt in der Steinzeit oder natürlich viel weiter da irgendwie leben. Und das gab so richtig abgefahrene Kostüme, in denen die irgendwelche armen Schauspielerschweine gesteckt haben, die dann eben in diesen Dinosaurier-Kostümen da gespielt haben. Lustig war, dass mir das natürlich auch erst später aufgegangen ist, als ich dann angefangen habe, intensiver Simpsons zu gucken, dass im Grunde die Dinos sowas wie die Simpsons nur mit Dinosauriern sind. Und auch das wird übrigens bei den Simpsons mal aufs Korn genommen. Da wird Homer nämlich vor den Fernseher gesetzt und guckt sich die Dinos an und sagt, die sind wie wir. Und genauso ist es auch. Also das kam auch jeden Freitagabend, das weiß ich noch, irgendwie im Vorabendprogramm. Bei irgendeinem ARD oder ZDF, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Das habe ich eine Zeit lang geguckt, solange das lief. Und dann ging es relativ schnell weiter mit MacGyver. MacGyver. Da gab's ganz schnell irgendwelche Schulfreunde, die eben Satellitenschüssel hatten. Und da wurde das dann immer nachmittags nach der Schule. Auf dem Heimweg sind wir da irgendwie beim Kumpel vorbei und haben dort die neueste Folge MacGyver geguckt. Oder das, was wir zumindest für die neueste Folge hielten. Weil auch das wurde ja, glaube ich, im Sat.1, glaube ich, rauf und runter gespielt, jahrelang. Und das fand ich relativ cool. Ich glaube, wenn ich das heute gucke, denke ich mir, um Gottes Willen, was ist das? Die Frisur und Richard Dean Anderson sowieso und aus einem Kaugummi und einer Dose Cola eine Atombombe bauen, das ist ja völlig absurd, aber damals in dem Alter war das genau das Richtige, glaube ich. Also das war richtig cool. Da gab es so eine fiese Folge mit irgendwelchen super gefräßigen Killer-Ameisen. Irgendwo in Afrika war das oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Also ich erinnere mich noch, eine gab es auf jeden Fall noch, die fand ich extrem spannend, da haben sie irgendwie eine Ölquelle gefunden und sie mussten, da sprudelte das Öl nur so raus und die mussten es irgendwie unter Kontrolle kriegen, den Druck, und haben gesagt, wir brauchen eine gezielte Explosion, und dann sind die in irgend so ein komisches Bergarbeiterhüttchen gefahren und da war überlagertes Dynamit und das war flüssig geworden und bei der kleinsten Erschütterung hätte das explodieren müssen, und das war super spannend, das weiß ich auch noch, aber ich glaube insgesamt, wenn man jetzt MacGyver guckt, muss man schon richtig Fan sein, um das zu genießen.
Ja, tatsächlich. Also MacGyver ist eine Serie, die überhaupt nicht gut gealtert ist. Ich meine, es wird ja heute immer noch mal gerne auf Kabel 1 oder ich glaube mittlerweile auch schon auf irgendwelchen Seriensendern explizit hoch und runter gespielt. Und wenn du dir heute noch mal eine Folge MacGyver anguckst, dann, also eine Folge geht immer noch, aber wenn du die zweite und die dritte Folge gesehen hast, merkst du einfach, dass es immer das gleiche Strickmuster war. Also es war so eine typische 80er-Jahre-Serie, die sich halt überhaupt nicht bemüht hat, innovativ zu sein. Ne? Also da gab es immer die Phoenix Foundation für Recht und Verfassung, die für alles gekämpft hat. Keiner wusste so richtig, wer dahinter steht. Und aber ich hab's tatsächlich auch geliebt. Meine Lieblings-MacGyver-Folge war, als er aus so einem Kreuzfahrtschiff ist und da sind irgendwie so drei Bomben geplantet. So super abgespacede, freak gebaute Bomben, erstmal mit einem Quecksilberzünder, dann gibt's noch einen anderen Chemiezünder und noch einen physikalischen Zünder, und dann muss MacGyver eine dieser Bomben entschärfen, aber gleichzeitig noch so ein MacGyver-Mädel. Das gab's ja auch in ganz vielen Folgen. Es gab MacGyver und es gab das sexy MacGyver-Mädel. Weil es war auch immer eine andere.
MacGyver, die hatten die gleiche Frisur, oder? Freundin.
Die hatten immer die gleiche Frisur, ja, das stimmt. Und dieses sexy MacGyver-Mädel musste halt am Walkie-Talkie von MacGyver durch diese Entschärfung dieser Bombe noch durchgebracht werden, sozusagen, weil auch alles zeitgleich stattfinden musste. Das
natürlich.
War echt meine Lieblingsfolge. Weißt du übrigens, wie MacGyver mit Vornamen heißt?
Nee, das habe ich vergessen.
Angus.
Angus wie MacGyver. Ach du Schande.
Ja.
Okay.
Nicht schlecht.
Es gab auf jeden Fall immer mal bei MacGyver so einen Antagonisten, so einen Gegenspieler, der in mehreren Folgen aufgetaucht ist, das weiß ich noch, dass der vermeintlich immer gestorben ist, wie so der klassische Superschurke. aber dann war er plötzlich doch wieder da, weil er dann den schweren Truckunfall doch überlebt hat oder sowas, das weiß ich auch noch. Ansonsten habe ich über MacGyver keine expliziten Erinnerungen mehr. Also natürlich den Song. Und was ich mich frage, nachdem man ja das A-Team nun schon so ja zumindest kommerziell erfolgreich geremaked hat in Form eines Kinofilms, der meiner Meinung nach mit auf jeden Fall gut und gerne zu den Top 100 der schlechtesten Filme aller Zeiten mit dazugehört.
Oh ja, oh ja.
Obwohl Liam Neeson mitspielt, aber MacGyver, dem fehlt gerade sowas noch. Aber das wäre so ein Shame-Remake, was aber irgendwie den Kult um die eigentliche Serie nochmal verstärken würde. Ich glaube, nach dem Kinofilm von The A-Team haben ganz viele Leute sich nochmal die ollen Folgen geschnappt und sich das angeguckt.
Es ist halt wirklich schwierig, weil MacGyver hatte, glaube ich, ein Konzept, was in den 80ern unheimlich gut aufgegangen ist. Ich habe mal ein Interview gelesen mit den Produzenten und den Entwicklern von MacGyver und die haben halt gesagt, die wollten eine Serie machen, die sowohl für Mutti, Fati als auch die Kinder geeignet ist. Und Fati fand halt irgendwie toll, ne, diese ganze Bastelkomponente, dass MacGyver sich eben mit einem Schuhlöffel und einer Haarnadel eine Atombombe bauen konnte. Ne, ich möchte nicht wissen, wie viel das in der heimischen Garage da nochmal ausprobiert haben. Mutti fand halt toll, dass MacGyver unheimlich gut aussah, ne, immer total charmant war, die Frauen gut behandelt hat und das Ganze war halt im Prinzip auch komplett gewaltfrei. Also Gewalt haben ja immer nur die Bösen gebraucht und MacGyver hat sich immer so durchschlawinert und hat letztendlich seltenst mal selber die Waffe in die Hand genommen und hat irgendwie sich da durchgeballert. Also das hat er ja nie gemacht. Und dann kam noch diese unheimlich moralische Komponente hinzu, die ja immer noch so einen Erziehungscharakter hatte. Also ich weiß, es gab immer noch dieses kleine Mädel, auch so eine wiederkehrende Figur, die halt immer in ganz blöden Situationen war. Lisa hieß die. Weiß ich auch nur, weil Lisa mich echt bis zum Tode genervt hat, damals schon. Lisa war die kleine Freundin, ne? Die hat halt, ich glaube, ihren Serieneinstieg gehabt. Da war sie, was weiß ich, irgendwie 7 oder 8. Dann nochmal später und dann als Teenager nochmal. Und Lisa hatte erst Probleme mit der Scheidung ihrer Eltern, ne? Dann hat sie MacGyver durchgebracht. Dann hatte Lisa irgendwie mal so ein Alkoholproblem, wo ich noch weiß, da hat MacGyver ihr einen Fragebogen gegeben, wo sie dann selber so Fragen beantworten musste, wie oft trinkst du Alkohol? Trinkst du Alkohol, um deine Probleme zu bewältigen.
Trinkst du heimlich?
Trinkst du heimlich, genau. Und am Ende sagst du, ja, MacGyver, ich glaube, ich habe doch ein Alkoholproblem. Boah, wo du echt so ins Bild brechen möchtest. Also sowas ist heute einfach nur noch lächerlich. Damals war es aber gefragt, ne? Also sowas sollte Fernsehen ja damals leisten.
Ja, aber das ist ja schon eher so, schon so mit der Dampframme irgendwie so, also natürlich, subtil natürlich. Wie ein Schlagbohrer sozusagen da die Moral mit reingepackt. Das ist aber selbst bei Star Trek besser gelungen. Also da war ja die Moral in persona schlechthin Captain Picard. Naja, und das wird ja heute in aktuellen Serien auch durchaus noch reingepackt, nur, glaube ich, wesentlich subtiler oder, wenn man es negativ sehen möchte, versteckt sich die Moral gerne hinter den Effekten und hinter den Bildern. Also, dass man dadurch geblendet wird oder so. Also wenn man es nicht sehen will, muss man es auch nicht sehen. Ja, Richard Dean Anderson hat ja dann serientechnisch nachgelegt, was meiner Meinung nach aber sehr unrühmlich war und eine der unmöglichsten Science-Fiction-Serien ist.
Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Stargate.
Das ist nicht dein Ernst. Ja, komm.
Also Stargate.
Ich bin gleich ein bisschen durch.
Stargate fand ich so schwach. Ich fand den Film cool.
Was ist los?
Ich fand den Film ganz cool. Das war ganz nett. Aber daraus eine Serie zu machen und die dann auch noch in Atlantis und sonst wo anzusiedeln und das nahm kein Ende und ich weiß nicht. Dieser komische, Alter, grauhaarige Vater. Typ da, ich weiß nicht.
Weißt du, da denkst du kennst jemanden, ne? Seit Jahren. Und dann kommt da sowas. Also Stargate fand ich ja großartig. Also den Film fand ich totaler Schrott. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber die Serie fand ich so absurd cool. Ne, also das war so eine Zeit auch, wo ich mir dann auf einmal Bücher gekauft habe von Christian Jack, ne, dem McDonald's-Archäologen, der irgendwie das antike Hütchen für jedermann präsentiert und Hausfrauenweisheiten, weil ich das so großartig fand. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte den ganzen Scheiß über das alte Ägypten irgendwie. Hab mich damals durchs Latein geprügelt. Das ist übrigens sehr geil. Ich glaube, Stargate ist der Grund dafür, dass ich jemals mein Latinum gemacht habe, weil es halt bei kurzfristig cool war.
Ach, sag doch jetzt nicht sowas.
Ja, ohne Witz. Ich fand halt auch Daniel Jackson, diesen Archäologen, fand ich total toll. Ich fand Richard Dean Anderson als Colonel Jack O'Neill toll. Amanda Tapping als Samantha Carter. Ich kenne sie auch alle noch.
Ohne furchtbar. Witz. Also kann man denn nur Kurt Russell durch Richard Dean Anderson ersetzen? Das ist.
Wie kann man denn Richard Dean Anderson mit Kurt Russell in Verbindung bringen? Ja,
na, also Kurt Russell hat doch die Rolle in dem Film gespielt, oder?
Ja, natürlich. Ja. Also die, ne, ich würde jetzt echt ein sehr unrühmliches Wort gebrauchen.
War ja eindeutig besser. Na, ich weiß nicht, dürfen wir alles?
Nee, muss ja nicht.
Okay.
Nee, ohne, boah, ey, James Spader, ne? James Spader damals in der Rolle von Daniel Jackson. Boah, nee. Also wie gesagt, der Film Schrott. Und ich gehe mit dir konform. Ich mochte auch die Nachfolge-Spin-Off-Serie nicht. Ich mochte Stargate Atlantis nicht. Dann gab es ja noch Stargate Continuum.
Furchtbar.
Diese komische Verfilmungsversuch, man weiß gar nicht, wie man es nennen soll.
Habe ich einmal reingeguckt.
Wo dann wieder beide Teams zusammenkamen. Ne?
Oh,
dann
das
normale Stargate-Team und das Atlantis-Team. Also da bin ich auch ausgestiegen, aber Stargate habe ich wirklich bis zum bitteren Ende gesehen.
Okay.
Selbst als Richard Dean Anderson ausgestiegen ist, selbst als Daniel Jackson, als der Schauspieler ausgestiegen ist und dann wieder kam und wir haben uns alle gefreut und
Gut.
Terry Rothery als die Ärztin ist auch ausgestiegen, ist gestorben in der Serie. Was habe ich gelitten?
Also die Figur ist gestorben, oder was?
Ja.
Okay, gut. Das kann natürlich für eine Serie auch ein Todesstoß sein. Ich weiß nur, auch bei den Simpsons wurde das die MacGyver-Stargate-Thematik auch nochmal sehr schön verwendet.
Oh, ja.
Denn Richard Dean Anderson hat auch einen Gastauftritt natürlich bei den Simpsons gehabt. Und der Grund war, dass es dort eine Convention gab, eine Fan-Convention von MacGyver wurde ausgerufen. Und Selma und Patty, die beiden Schwestern von Marge Simpson, sind ja die größten MacGyver-Fans, die es überhaupt gibt. Und die haben Richard Dean Anderson zu ihrer Fan-Convention eingeladen, zu der natürlich sonst kein anderer Mensch gekommen ist. Und Richard Dean Anderson war ungefähr 5 Minuten auf deren Convention und hat gesagt, oh, jetzt muss er aber ganz dringend wieder los, so leid es ihm tut. Und dann ist er eine Tür weitergegangen und dort war die Stargate SG-1 Convention und da wurde er dann ganz groß gefeiert. Also ich glaube, selbst Matt Groening mochte Stargate mehr als MacGyver. Vielleicht.
Ja. Aber vielleicht sollten wir jetzt über was anderes reden,
ja.
Sonst rieche ich mir hier noch.
Ich merke schon.
Ohne Witz.
Ich merke schon.
Samarka Stargate nicht. Boah,
also
ich bin der
gerade was
kann Stargate nicht würdigen. Boah.
Also gerade was Science Fiction angeht, ist das so fernsehserientechnisch eher nicht so besonders prall gewesen in den letzten Jahren. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen enttäuscht. Ich weiß, es gab da diese, was da sehr viele Menschen sehr groß gefeiert haben, war diese Serenity Firefly-Kiste. In die ich
ja,
auch reingeguckt habe.
Ja, wo es ja sogar ein Fanbegehren gab, die Joss Whedon angefleht haben, irgendwie noch eine finale Staffel Firefly zu machen. Hat mich nie gepackt, muss ich sagen.
Ich habe reingeguckt und fand es auch eher blöd. Also ich glaube, die Idee ist ganz nett, so das so ein bisschen so auf Star Wars zu machen, aber eben so Star Wars dreckig, also für Erwachsene natürlich, also fernab von dieser komischen, von dem Disney-Zeug, was da jetzt nach und nach rüberschwappt. Aber ich glaube, es scheiterte letztendlich echt an der Umsetzung, an der finanziellen Umsetzung. Also es sah zu schlecht aus und die Schauspieler hatten hässliche Kostüme an und so weiter. Also das war so dieses, ich glaube, Serenity war noch so ein bisschen aufwendiger gemacht und Firefly als Serie dann hat für mich nicht funktioniert optisch schon. Das war auch ein Problem übrigens von Babylon 5, auch so ein gescheitertes Science-Fiction-Ding.
Ich wollte gerade sagen, Firefly war ja sozusagen nur noch mal die letzten Zuckungen einer Science-Fiction-Bewegung der, naja, endenden 90er, also Mitte bis endenden 90er, weil da gab es ja so viel, was tatsächlich auch zu großen Teilen in der Trash-Komponente landete. Also Babylon 5, okay, streiten sich wirklich die Geister, war auch sowas, was ich ein paar Mal gesehen habe, wo ich auch nie so richtig reingekommen bin. Dann gab es noch wie hieß es denn?
Es gab dann noch so ein bisschen Gene Roddenberry-Flatterei, kann man fast sagen. Da gab es einmal diese 7 Days, wo einer mit einer Zeitkapsel immer 7 Tage zurück in die Vergangenheit geschickt wurde, um irgendwelche Sachen zu erledigen. Das war ein nettes Konzept für den Anfang und schwächelte dann aber im weiteren Verlauf der Serie. Und dann gab es noch Andromeda. Die wurde auch ganz groß angekündigt als die neue Serie.
Kevin Sorbo in der Hauptrolle.
Dass du dir diesen Namen immer merkst, ey.
Nein, ich weiß nur, es gab bei Andromeda, gab es einen unheimlich schönen Witz, weil ich war großer Trash-Fan der Trash-Serien Sonntagsunterhaltung. Boah, was ein Wort. Und habe natürlich auch ganz tapfer immer Herkules und Xena geguckt und den ganzen anderen Schmus, der da noch kam. Und Kevin Sorbo ist bei Herkules ausgestiegen und hat fast nahtlos hinten dran Andromeda gemacht. Und er spielte da wirklich diesen muskelbepackten Captain. Mhm. Ne? Und da wird in der Pilotfolge gesagt, einer zu ihm, während er da irgendwie so am Pult lehnt, ne, und irgendwie Befehle gibt, Captain Kirk-like, oh mein Gott, er sieht aus wie ein griechischer Held. Und ich habe mich damals so weggefetzt, okay, über diesen Witz. Also ne? daher weiß ich das noch.
Naja, eine gehörige Portion Selbstironie, die hätte sehr vielen Serien, glaube ich, extrem gut getan.
Oh ja.
Um das ganz kurz auch noch zu erwähnen, es gab ja nebenbei auch noch so ein paar Star Trek Science-Fiction-Serien, die je nach Gusto, das hatten wir auch schon geklärt, ganz okay waren oder eben nicht. Und ja, dann gab es so ein paar Sachen, die, wo so große Namen drauf geschrieben hatten. Wir haben es vorhin schon erwähnt, es gab eine Serie, da stand der Name Spielberg drauf, die hieß Taken. Das war lustigerweise mit Dakota Fanning auch in der Hauptrolle, die kurz davor in Spielbergs War of the Worlds auch die Rolle des kleinen glubschäugigen Mädchens gespielt hat, das sozusagen.
Ich finde die übrigens unheimlich talentiert. Ich habe die ja sehr gerne gesehen als Kind. Mittlerweile geht sie so ein bisschen in der Masse unter.
Ich mag lieber ihre Schwester, die ist jetzt genau in dem richtigen Alter, um eben das kleine niedliche Mädchen, also Elle Fanning. Also wer Dakota Fanning als kleines Kind mochte, sollte jetzt einfach Filme mit Elle Fanning gucken, bis die eben auch nicht mehr so in dem Alter ist. Ja, wie auch immer. Und aber das Ding ist, je größer diese Serien angekündigt wurden, je größere Namen da dran standen, desto schlechter wurden sie. Ich weiß nicht, ob das für die neue Spielberg-Serie, die jetzt angekündigt wird, auch zutrifft. Er hat ja gesagt, er möchte, es soll ja Halo als Fernsehserie verfilmt werden. Das berühmte Computerspiel, das ist ja auch die Lager spaltet sozusagen. Es gibt natürlich die Hardcore-Fans, die das unentwegt zocken am liebsten und sich auf jeden neuen Content da irgendwie draufstürzen. Und ich glaube, die freuen sich auch unfassbar, dass es mit dem Launch der neuen Xbox dann auch eine neue Halo-Serie geben soll, von Spielberg produziert. Aber ich bin da erstmal noch ein bisschen ruhiger. Ich mag im Moment gerade sehr diese kleineren Sachen, die von denen man in der Öffentlichkeit überhaupt nichts hört, außer dass jemand, den man kennt, sagt, kennst du übrigens die und die Serie? Also durch solche Gespräche stolpert man zum Beispiel über sowas wie The Walking Dead, über die erste Staffel The Walking Dead, die habe ich geguckt, da kannte das kein Mensch. Ich habe es nur auch lustigerweise beim Lauschangriff von Game One, da wurde darüber gesprochen und da dachte ich, ey, da muss ich doch jetzt doch mal reingucken. Und
aber ich glaube, da war es auch so, also bei den zwei großen Seriensensationen, das finde ich ja ein bisschen unfair. Ich glaube, ich hab auch dir von The Walking Dead berichtet.
Kann
sein, gesagt, hier, guck dir das mal an. Und ich habe vor allem Game of Thrones gesehen.
Ja, ich weiß.
Bevor es alle anderen irgendwie so für sich entdeckt haben. Und zwar einfach nur, weil ich ein riesengroßer Sean Bean-Fan bin. Und ich bin damals, nachdem die zweite Folge von Game of Thrones völlig zufälligerweise schon gelaufen war, habe ich mal geguckt, was macht denn Sean Bean gerade so? Ich glaube, ich hatte gerade The Hitcher gesehen oder Far North, das weiß ich nicht, einen von beiden Filmen. Und dachte, komm, jetzt noch so ein geiler Sean Bean-Film. Geht noch. Und da habe ich gesehen, oh Gott, der macht eine Serie, Game of Thrones, da guckst du mal rein. Da habe ich die erste Folge gesehen und dachte, boah, da haben sie ja wieder die Kulissen von Herr der Ringe recycelt.
Ja, so, denkt man erstmal.
Guckst du die zweite Folge auch nochmal an, auf einmal so bam, bam, bam. Wie geil ist das denn? Und dann habe ich allen erzählt, boah, guck doch mal Game of Thrones. Und alle so, oh nee, voll scheiße.
Ja, genau.
Und Alter, und jetzt bin ich nicht mal dazu gekommen, Game of Thrones weiter zu gucken und alle so, oh, hast du schon die neuen Folgen von Game of Thrones gesehen? Ich so, ja, mein Gott, ich werde noch dazu kommen.
Ganz sicher, auf jeden Fall. Und um noch kurz mal die kleinen Sachen abzuhandeln oder die kleineren, war für mich eine der größten Überraschungen jetzt dieses Jahr, habe ich es endlich geschafft, das auch zu gucken, nachdem mehrere Menschen gesagt haben, hier, guck das doch mal. Und auch im Zuge des neuen Star Trek Films, in dem es plötzlich einen Schauspieler gab, der den alle ganz toll fanden, von dem ich vorher noch nie irgendwas gesehen hatte, nämlich Benedict Cumberbatch. Und der hat seinen großen Wurf, dem ist sehr gelungen, als Sherlock. Also Sherlock ist für mich tatsächlich eine echte Überraschung gewesen. Ich dachte, das interessiert doch keinen Mensch. Die ganzen Sherlock Holmes Geschichten kennt doch jeder. Und gerade lief ja eben auch noch der zweite Film mit Robert Downey Jr. Und ich dachte, das jetzt als Serie, was soll der Mist, das will ich nicht sehen. Und dann habe ich es tatsächlich geguckt und es ist richtig, richtig gut. Es hat diesen klassischen Touch mit den alten Fällen, also dass einem das alles bekannt vorkommt, weil man ja die Geschichten irgendwann mal vielleicht gelesen oder gehört oder sonst wie in einem anderen Film gesehen hat. Und das Ganze ist natürlich in die Gegenwart mit eingeführt. Also es gibt ganz viele aktuelle Bezüge auch. Und das sind aber alles Sachen, die man vernachlässigen kann, weil nämlich diese beiden Hauptdarsteller, nämlich Martin Freeman, der jetzt auch den Hobbit spielt, und eben Benedict Cumberbatch als als Holmes, als Sherlock Holmes. Diese beiden Typen, die tragen diese ganze Serie und es macht so einen unfassbaren Spaß, wie diese Figuren konstruiert werden, zu sehen, wie die miteinander aufeinander reagieren, wie die sich gegenseitig entwickeln und ja, das war echt schön und da freue ich mich übrigens unfassbar, habe ich jetzt gelesen, dass die dritte Staffel endlich tatsächlich mal gedreht worden ist und will schwer hoffen, dass das demnächst dann auch mal in irgendeiner Form erscheint.
Ja, auf alle Fälle. Es ist eine Materie, an die ich noch nicht so rangekommen bin, muss ich sagen. Steht bei mir tatsächlich noch auf dem Zettel. Es gibt ja auch noch eine andere Sherlock Holmes Serie. Ich glaube sogar mit einer weiblichen Hauptdarstellerin besetzt. Lass sie irgendwie Holmes heißen.
Das kann gut sein, ja.
Im Gegenzug, die irgendwie das Ganze nochmal moderner macht. Ich glaube, es spielt im heutigen New York oder so. Mein Gott, ja, aber wie gesagt, da muss ich mich tatsächlich nochmal rantrauen. Neben Game of Thrones und The Walking Dead, was wir ja beide relativ exzessiv gucken, fand ich in diesem Jahr noch, was meine absolute Geheimentdeckung war und ich absolut begeistert geguckt habe, American Horror Story.
Oh ja, ich habe reingeguckt auf jeden Fall.
Großartig war. Also ich bin bei Six drüber gestolpert, was ja eigentlich lustigerweise irgendwie so ein Frauensender ist, ne? Da läuft den ganzen Tag irgendwie so Sex and the City und irgendwelche Kochshows und Jamie. Bla und Jamie läuft und Jamie kocht. Was eine ganz schlimme Kochshow ist. Eine Freundin von mir sagt immer, es sieht aus, als hätte sie es auf den Teller gekotzt.
Mhm. Hauptsache es schmeckt.
Da bin ich tatsächlich auch nur, als ich die Seite von Six mir angeguckt habe, weil da kann man in der Mediathek die ganzen Serien, ich glaube, je nachdem immer so 3 plus minus 3 aktuelle Folgen nachgucken, da bin ich auf American Horror Story gestoßen und da guckst du dir auch die erste Folge an und denkst irgendwie, okay, dann guckst du dir die zweite Folge an und denkst, die spinnen doch alle total, was haben die denn genommen? Und dann guckst du immer weiter und es wird immer krasser. Und es ist zu großen Teilen tatsächlich auch sehr mysteriös und sehr gut. Die Charaktere sind unheimlich gut erzählt. Also ne, was du sonst in einem klassischen Horrorfilm ja nie die Zeit dazu hast, den Charakteren wirklich einen Hintergrund zu geben. Und es wird einfach immer abgefahrener und abgespaceder. Und das Besondere da ist, es gibt mittlerweile 2 Staffeln. Die dritte ist jetzt zum Glück auch angekündigt, da freue ich mich sehr drauf. Das sind völlig unterschiedliche Geschichten, die da erzählt werden. Also eine Staffel ist eine abgeschlossene Geschichte. In der zweiten Staffel gibt es zwar wieder die Schauspieler, die man in der ersten Staffel gesehen hat, aber in völlig unterschiedlichen Rollen. So war es zum Beispiel so, dass man eine Familie in der ersten Staffel verfolgt hat, die in ein Haus gezogen sind, was offenbar heimgesucht wird von Geistern.
Soll man zumindest denken,
ja. Es war so ein bisschen die Haunted House Story, die dann sich natürlich noch völlig anders entsponnen hat. Und in der zweiten Staffel hat man dann wiederum diese Hauptfiguren, die man die ganze erste Staffel drüber begleitet hat und den mitgefiebert hat und mitgelitten hat, hat man auf einmal nur in kleinen Nebenrollen gesehen und die Nebenrollen aus der ersten Staffel haben auf einmal die krassen tragenden Rollen und die super geschriebenen Rollen in der zweiten Staffel gehabt und da spielt es wiederum in einem Asylum, in einer amerikanischen psychiatrischen Anstalt, ich glaube in den 60er Jahren.
Oho.
Und auch das wieder super gut von den Kulissen, tolle Schauspieler, wo wir gerade bei Star Trek Schauspielern sind, da ist Zachary Quinto, immer in unterschiedlichen Rollen, in der ersten Staffel, wie gesagt, etwas kleiner besetzt, in der zweiten sehr prominent besetzt, großartig gespielt, ne, wie man es von ihm kennt. Und da bin ich sehr, sehr gespannt auf die dritte Staffel, die wird gerade gedreht, wird sich dann in einem Kloster abspielen.
American
Horror Story Coven.
Also es werden sämtliche Klischees sozusagen abgefeuert und also was ich vor allem, ich habe die erste Staffel geschaut, nicht ganz komplett, aber größtenteils, was ich vor allem gemerkt habe, ist, dass also das ist richtig harter Horror, also man kann sich richtig mächtig erschrecken, das ist immer so, dass es ganz oft, wenn so in Serien, in Fernsehserien, die so Horrorelemente nutzen, also zum Beispiel sowas bei Akte X ist das durchaus auch mal aufgetaucht und es gibt auch andere Serien, die einfach gerne auf diesen Horrorpart zurückgreifen, Lost zum Beispiel und das war dann oft immer sehr weichgespült, also das man hat gemerkt, okay, so haben sie es gemeint, aber trauen sich nicht so richtig, weil es ist ja schließlich Fernsehen. Und da macht American Horror Story ja überhaupt keine Gefangenen. Also da wird richtig knallhart Grusel aufgebaut, Spannung und dann gibt's Schockeffekte, die man also in zünftigen Blockbuster-Produktionen nicht besser erlebt. Also das hat mich echt beeindruckt. Also Ich persönlich hatte jetzt nicht so richtig, also Spaß kann man nicht sagen, hatte ich da dran. Es war aufregend, aber so richtig Spaß konnte ich nicht haben, aber es war irgendwie gut.
Ja, ich mochte halt viele der Figuren sehr und es hat mich halt interessiert, wie es da mit denen ausgeht. Und das Schöne ist halt wirklich, dass selbst wenn du so ein Fan des Genres bist und denkst, ich kann keinen Story-Twist mehr überraschen, du hast das alles schon tausendmal irgendwo gesehen, du kannst vorhersehen, wo die Story dann in 3 Folgen landet. Nee, ist nicht so, weil genau damit spielen sie, die wissen ja, wer ihr Publikum ist. Und du wirst halt immer noch mal überrascht. Und gerade das, was du sagst, dass wir jetzt viel im Fernsehen sehen, was früher gar nicht so möglich gewesen wäre, ist eben, dass das Serien sind, also dazu gehört übrigens The Walking Dead auch und Game of Thrones auch, die für den amerikanischen Kabelmarkt produziert sind. Die sind nicht fürs Free TV produziert, genau.
So ist es. Genau, und natürlich ist dann immer die Altersbegrenzung auch nicht mehr so schwierig durchzusetzen. Das heißt, man kann das irgendwie auch, man muss nicht mal unbedingt jetzt großartig was schneiden. Also ich weiß zum Beispiel, die allererste Folge von The Walking Dead fängt an mit einer unfassbar harten Szene. Also der Sheriff wandelt dadurch irgendwie so eine Ruine und sucht Benzin an einer alten Tankstelle und da kommt ein kleines Mädchen an, die natürlich zombifiziert ist und wie das halt so ist, um eben ganz klar die Verhältnisse in diesem Szenario aufzuweisen, es ist schließlich ein Zombie und kein Mensch mehr, die wird halt eiskalt abgeknallt und ähnlich auch bei Game of Thrones, also der Auftakt dort ist ähnlich heftig, also gerade so die ersten Minuten, das wird ja immer so mit einer Szene eingeführt, bevor der eigentliche Vorspann kommt, dass man eben ganz schnell weiß, wie der Hase hier läuft. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich wirklich inständig darum bitte, diesen Satz nicht aus dem Kontext jetzt reißen zu wollen, aber eine Serie, die mit einem deftigen Kopfschuss anfängt, die hat mich. Also
okay.
Da gibt's überhaupt nichts. Also das finde ich sehr, sehr gut. Jetzt habe ich ein bisschen.
Es ist übrigens auch HBO sind ja mittlerweile als die Schmuddelkinder des Cable TVs bekannt, denn so viel Nacktheit und Entschuldigung, aber Pimmel siehst du in keiner anderen Serie. Oder vielleicht es gab doch Gott, wie hieß denn das? Diese Spartacus? Nee, wie hieß es denn? Gladiator?
Nee, es gab Spartacus tatsächlich. Da ist übrigens der Hauptdarsteller gestorben während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel. Und das nimmt
aber auch da ging es ja sehr zünftig zu.
Ja, auf jeden Fall. Aber letztendlich lebt diese Serie von dem, was man in den Trailern immer schon sieht, nämlich die Höhepunkte jeder Folge ist im Grunde der Kampf, der in Supra-Zeitlupe 300-Manier sozusagen da irgendwie alles so braun und blutig und dreckig und so und dazwischen wird nur gelabert und es ist ganz nebenbei bemerkt, Spartacus war eine Riesenenttäuschung für mich. Das dachte ich auch, oh, das sieht spannend aus, aber ist es nicht.
Na, hatte aber auch enorm viele Fans. Also bevor das überhaupt hier in Deutschland, bevor sich mal jemand rangetraut hat im Nachtprogramm, haben das ja schon Leute komplett irgendwie durchgesehen, ne?
Ja, ist auf jeden Fall, gibt's immer Möglichkeiten, solche Serien Gott sei Dank auch hier zu gucken und vor allem ohne Werbung. Und was so dieses Schmuddelige angeht, da hat Showtime, die nämlich die Serie Dexter eben vertreiben, die haben jetzt was ganz, ganz Gemeines gemacht. Das ist unfassbar. Ich find's unmöglich. Gott sei Dank ist das hier dann tatsächlich im deutschen Fernsehen, vor allem der Sender, der Dexter auch hier in Deutschland dann ausstrahlt, da ist das alles nicht so wild. Die haben verpixelt. Das ist unfassbar. Ich hasse das.
Ernsthaft? Ja, das gibt es noch?
Die haben jetzt verpixelt und drunter steht, man kann dann jetzt das Sonderabo von dem Sender kaufen, um das zu sehen.
Ach, wie schlecht.
Es ist so schlecht. Und die Schimpfwörter rausgemacht. Also gerade wer Dexter kennt und Deborah Morgan, die Schwester von Dexter, die da, wenn die in Rage ist, dann flucht die unentwegt. Das ist eins der Markenzeichen dieser Figur. Das macht diese Figur unglaublich sympathisch, dass die so viel flucht. Gibt's in einer der Staffeln eine Folge, da kommt sie irgendwie in die Wohnung ihres Bruders rein und will ihn besuchen und irgendwie ist da eine Wildfremde, die sich um den kleinen Sohn von Dexter kümmert, weil er irgendwie nicht da ist und sie fragt sie einfach nur, who the fuck are you? Und die Frau, die ist völlig entsetzt und fragt, sorry? Und die sagt, who the fuck are you? Und das macht diese Figur so cool und wenn das jetzt rausgepiept wird, dann, also frech finde ich das. Das finde ich frech. Man muss also jetzt extra bezahlen, um eben nackte Haut und Schimpfwörter zu haben.
Naja, das ist natürlich krass, aber das ist auch das Problem, was diese Serien hier auf dem deutschen Markt haben. A, zum einen kommen sie viel, viel zu spät. Also wirklich, die meisten Leute haben es schon gesehen. Also zum Beispiel kann man das so halblegal machen mit einem amerikanischen iTunes-Abo. Also wenn du da einen amerikanischen Account hast und es geht relativ einfach, kannst du dir da alle Serien sozusagen im Season Pass kaufen und die eben hier in Deutschland auch gucken. Und ich sag mal, bevor allein The Walking Dead hier mal im Nachtprogramm übrigens von RTL 2, glaube ich, kam, war einfach die zweite Staffel schon rum.
Ja.
Ne? Und dann mussten sie es auch noch so machen, die haben das Zeug ja immer schön über Nacht gezeigt, weil du kannst da nichts schneiden,
das ist
um
wahr,
den Jugendschutz noch irgendwie gerecht zu werden. Das heißt, die haben, glaube ich, immer 3 oder 4 Folgen am Stück über ein Wochenende lang immer nachts gezeigt. Ich meine, hallo, wer guckt sich das denn an? Es ist klar, dass sich das hier für die Sender nicht rentiert.
Ja, Game of Thrones, da wurde tatsächlich geschnitten und auch für die DVD-Ausgabe gibt es, also bei uns in Deutschland gibt es das nur in einer ab 16 Fassung zu sehen, was aber noch okay ist. Also es ist in Ordnung, weil gerade bei Game of Thrones wurden teilweise Sequenzen nochmal gedreht, also doppelt gedreht oder aus verschiedenen Perspektiven. Und man hat dann hier in Deutschland eine Schnittfassung, die, also der man nicht ansieht, dass es geschnitten ist. Also ich habe es gibt bei der zweiten Staffel in der ersten Folge gibt es eine kurze Szene, wo ich dachte, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung gehabt und da habe ich dann mal nachgeguckt und gelesen, ja, man hat es eben fürs europäische Fernsehen ein bisschen entschärft, aber eben nicht so, dass einfach geschnitten wurde, sondern neu gedreht wurde, was insofern okay ist. Also das finde ich schon wieder legitim. Was ich absolut nicht mag, ist, wenn sich da irgendwie was so ganz offensichtlich und plump reinzensiert. Also eben jetzt wie bei Dexter, ich finde es so frech, das ist so unmöglich. Ah. Nee, also das finde ich nicht gut. Mal gucken. Es macht mir hoffentlich nicht zu viel kaputt. Ich werde einfach mal abwarten. Es war nur die erste Folge, aber das fand ich, also dann noch der Hinweis, dass man extra noch eine Prämie bezahlen muss, um es eben dann zu sehen und zu hören. Das fand ich echt frech. So hätte ich vielleicht gedacht, oh, was ist mit denen jetzt los? Sind sie weich geworden? Aber so ist es ja voll die Geldmache.
Ja, naja, ist halt so. Also ist die Frage, wie weit man damit kommt, wie gesagt, weil irgendwann kannst du eben auch über ganz viele Kanäle, also sei es dann irgendwann Watch Ever oder Amazon oder was weiß ich, kannst du die Sachen dann einfach komplett gucken. Da wird sowieso noch viel Umdenken passieren müssen. Wir sind jetzt auch fast schon wieder am Ende.
Ja.
Hast du noch so eine Serie im Giftschrank, wo du sagst, das ist dir ein bisschen peinlich, dass du die geguckt hast oder guckst und möchtest das jetzt in der Vertrautheit des Internets teilen?
Wenn ich so ernsthaft nachdenke, gibt's höchstens eine Sache, für die ich mich ein bisschen schäme, dass ich es noch nicht geguckt habe. Weil auch ganz viele Leute sagen, das ist eine großartige Serie, die Spaß macht mit tollen Schauspielern und unglaublich spannend. Sons of Anarchy. Böse Motorradrocker, Drogen, Gangster-Story mit Ron Perlman.
Mit dem tollen Ron Perlman, ja.
Zum Beispiel. Ich kann dann mich nur entschuldigen und sagen, ich habe es schlicht und ergreifend noch nicht geschafft, aber ich werde das vielleicht demnächst nachholen, aber jetzt erstmal nicht, weil, wie gesagt, jetzt hat Dexter gestartet. Allerdings habe ich jetzt wieder ein bisschen Luft auf der Game of Thrones und Walking Dead Seite. Vielleicht kriege ich es doch hin.
Kannst du das in deinen engen Serienzeitplan einplanen?
Ja, genau,
Sons of Anarchy übrigens habe ich die erste Staffel fast komplett gesehen. Ich fand es nicht so toll, aber weil es auch so eine Nummer ist, die mich so fast überhaupt nicht interessiert. Aber kenne ich auch viele, viele Fans von. Aber ich muss mich ja tatsächlich an dieser Stelle auch outen. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende das Problem gehabt, meine komplette Multimedia-Anbindung ist ausgefallen. Ich hatte kein Fernsehen mehr, ich hatte kein Internet mehr, ich hatte kein Telefon mehr.
Hallo Mittelalter.
Bin sozusagen, ja, ins Mittelalter zurückverschlagen worden. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich gestern hingesetzt, habe mir irgendwie schön was gekocht und komplett die zweite Staffel Grey's Anatomy gesehen. Und ich fand es großartig.
Ich dachte schon, du sagst jetzt Buffy.
Und das habe ich auch tatsächlich, ich habe die komplette Angel DVD-Collection bei mir zu Hause und einen beträchtlichen Anteil auch von Buffy-DVDs. Aber ne, das ist so ein bisschen Geschichte. Aber Grey's Anatomy ist tatsächlich was, auf das ich immer wieder gern zurückgreife und ich immer wieder davor sitze und denke, oh, McDreamy.
Naja, also gerade bei Ärzte-Serien ist es oft auch wie so eine Art Glaubensfrage. Also es gibt Leute, die lieben House und hassen Grey's Anatomy und andersrum. Also da möchte ich niemanden einen Vorwurf machen. Also das Einzige, was mir tatsächlich vielleicht möglicherweise peinlich sein könnte, wäre echt Xena. Das war, aber da war ich jung.
Ja. Und du brauchtest das Geld.
Ich würde es heute nicht mehr mit einem sehr prägnanten Hinterteil anschauen. Also Xena, Herkules, die ganze Nummer, das war echt finster, aber.
Das habe ich aber auch alles geguckt. Ich habe Xena geguckt, Herkules, Sliders, das Tor in eine andere Dimension.
Ach, furchtbar.
Und diese komische Unterwasserserie.
Sequest, meinst du wahrscheinlich, mit Roy Scheider. Ja,
der Grund, war auch nicht viel besser.
Der Grund für das Ein- und auch wieder Abschalten der Serie ist Treu Scheider, also es tut leid, es mir tut. Und einen kleinen Tipp noch, das ist ein bisschen schwer zu finden heutzutage, aber es ist prinzipiell möglich. Was ich sehr, sehr mochte, ist Time Tunnel aus den 60er Jahren. So eine Zeitreise-Serie, die haben irgendwie eine Maschine gebaut, mit der sie in sämtliche Epochen und Zeiten reisen können, und dann passiert ein Unfall und zwei Wissenschaftler werden da reingesaugt und die haben irgendwie nicht mehr so richtig die Kontrolle darüber, wo die landen. Und im Laufe der Serie landen die bei sämtlichen historisch relevanten Ereignissen, die man sich nur vorstellen kann. Also überall. Das fängt an mit der ersten Folge, sind sie auf der Titanic und wissen natürlich, oh mein Gott, das Ding wird gleich untergehen, und können aber natürlich nicht rumlaufen und sagen, hey, das sicherste Schiff der Welt geht gleich unter, rettet euch mal. Dann gab es diese eine Nummer mit da landen sie in einem Ort, wo, da gab es wohl Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es mal kurzzeitig die Befürchtung, ein Komet würde auf die Erde aufschlagen, und sämtliche Berechnungen deuteten darauf hin, dass dieses Ding auf der Erde landet, aber die wissen natürlich, dass das nicht passieren wird, und dann versucht den Leuten dort mal zu erklären, dass sie sich verrechnet haben, und hast aber natürlich keinen Computer oder sonstige Sachen dabei. Also die war sehr, sehr cool gemacht, sehr, sehr spannend. Also, und dann bei den alten Römern, ach, was weiß ich, wo die alle sind plötzlich, das ist der Hammer.
Okay, Time Tunnel kann man sich mal angucken.
Ja.
Übrigens auch ein kleiner Geheimtipp, weil es viele unter Trash verbucht haben, aber diese Serie hat trashig angefangen und geht mittlerweile goldig weiter, weil sie einfach ein Hammerbudget bekommen haben, weil es so viele geschaut haben, ist Primeval.
Au, oh, ja.
Rückkehr der Urzeitmonster, oh, der süffisante deutsche Titel.
Das war so schlecht, eigentlich war es echt schlecht.
Die erste Staffel war richtig, richtig schlecht, hat tatsächlich an die alten Xena- und Herkules-Zeiten erinnert.
Fatal.
Aber wie gesagt, es war eine britische Serie, ne? Also wann hört man schon mal von einer britischen Serie?
Und
dann haben die auf einmal gemerkt, ach mein Gott, das funktioniert ganz gut, und auf einmal haben sie da Geld reingebuttert und holla die Waldfee.
Okay.
Ne, da hat sich einiges getan. Also das nochmal als kleinen Tipp am Rande. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr so 2% angeschnitten,
ja,
von dem, was wir tatsächlich schon uns an Serien reingefahren haben. Neben dem ganzen Kinoschnulli und jetzt noch die ganzen Serien, ohne Witz, dass wir überhaupt mal was Anständiges gelernt haben, ist ein Wunder.
Du hast das gelernt. Ich werde verrückt.
Ach so.
Ich werde echt verrückt. Nee, also das echt sei allen angeraten, einfach mal ein paar spannende Serien zu gucken. Man sollte sich vorher informieren, das kann nicht schaden. Also was oft bei Kinofilmen sehr fatal ist, aber gerade bei Fernsehserien, die so lange eben auch gehen, kann man ruhig vorher mal gucken und lesen. Feedback. Es gibt 10.000 Foren, in denen sämtliche Serien diskutiert werden. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht vorher schon zu Tode spoilern lässt. Aber es ist extrem viel da, was ansehbar ist, sehenswert ist und auch relativ viel, was sehr, sehr gut ist und im Gedächtnis bleibt. Und das ist echt Wahnsinn. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergehen wird.
Auf alle Fälle. Also unsere Tipps für das Sommerloch haben wir jetzt gegeben.
Ja.
Eure Tipps könnt ihr natürlich gerne posten, uns zukommen lassen, in die Kommentare schreiben, auf dem Kineasten-Blog und per E-Mail irgendwie schreiben. Es gibt ja 1000 Wege, uns zu erreichen über Facebook und. Und ja, wie gesagt, dann nochmal das Orgiel. Das orgiöse Fest dürft ihr natürlich auch gerne mitplanen. Da sind wir für alles offen.
Genau. Ich glaube, ich werde singen. Das habe ich mir gerade so überlegt.
Na, ich bin gespannt.
Gut, dann war es das jetzt für heute, für diese Woche, würde ich sagen.
Ja, wir wollten heute eigentlich einen kurzen machen, das können wir ja.
Ist kürzer als letzte Woche auf jeden Fall.
Ja, um ein paar Minuten.
Na,
doch, trotzdem, es hat euch gefallen. Natürlich am Ende wieder, ne? Schaltet ein, unsere furiosen Kinomagazine.
Genau, Kineast auf Radio Lotte, immer sonntags 14 bis 15 Uhr, ist auch im Stream zu hören auf www.radiolotte.de.
Und den Radio HNA Beamer an jedem Mittwoch 17 bis 18 Uhr natürlich auch im Stream zu hören, und zwar nur im Stream, denn wir sind ein Internetcenter auf www.radiohna.de.
Na da, okay, dann beamst du mich mal weg. Ich glaube, wir beamen uns jetzt beide weg.
Und zwar mit Schnaps. Nein, Späßle. Es verabschieden sich die Toni
und der Jan. Tschüssi.
Tschüss.